Ja, kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Das ist eine Aufforderung, der man eigentlich gerne nachkommt. Und ich denke, die Menschen in Thessalonich, die von Paulus besucht wurden im Jahre 50 etwa nach Christus, sind dieser Aufforderung auch gerne nachgekommen, als sich ihre Gemeinde gründete. Ich möchte aus einem Brief, den Paulus an diese Gemeinde geschrieben hat, aus dem ersten Brief an die Thessalonicher, einen Text vorlesen, und zwar im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Da lese ich einen Bibeltext und mache mir Gedanken drüber, möchte wissen, was dieser Text mir zu sagen hat, und ich stolpere über einen Vers, und so sehr ich mich auch bemühe, ich kann mir keinen Reim drauf machen. Ich verstehe ihn einfach nicht. So, stelle ich mir vor, könnte es bei den Christen in der Gemeinde Thessalonich in Mazedonien gewesen sein. Sie grübelten über ein Wort. Jesus sagte einmal, Matthäus Evangelium Kapitel 14, wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die nicht schmecken werden den Tod, bis das des Menschensohn sie kommen sehen in seinem Reich. Naja, das kann ja dann gar nicht so lange dauern, bis Jesus in seinem Reich kommt, mag sich so mancher Zeitgenosse damals vielleicht gedacht haben. Aber leider, sie hatten sich da getäuscht. Statt des ersehnten Reiches Jesu erlebten die Christen Thessalonich etwas ganz anderes. Sie erlebten, wie sie von einem aufgewiegelten Mob in ihrer Stadt verfolgt wurden, in die Enge getrieben wurden. Und Paulus, der diese Gemeinde selbst gegründet hatte, musste nach wenigen Wochen deswegen die Stadt fluchtartig verlassen. Einige Zeit später besuchte Timotheus, ein enger Vertrauter und Freund von Paulus, die Gemeinde dort. Und als er zurückkehrte, berichtete er Paulus davon, was er dort erlebt hat. Er erzählte davon, dass diese Gemeinde sehr liebevoll miteinander umging. Das ist etwas sehr Schönes. Aber er erzählte auch, dass es in der Gemeinde eine große Verunsicherung gab. Und daraufhin schrieb Paulus diesen Brief. Das war etwa 20 Jahre, nachdem Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden war. 20 Jahre, das ist in unserem Kulturkreis keine allzu lange Zeit. Denn wir werden rein statistisch gesehen immer älter. Und ein heute geborener Mensch hat die Aussicht, durchschnittlich 80 Jahre alt zu werden. In den letzten 50 Jahren nahm diese Lebenserwartung immerhin um 30 Jahre zu. Medizinischer Fortschritt, eine gesunde Lebensweise tragen dazu bei, dass unser Leben länger wird. Aber das war nicht immer so. Damals, in der Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, wurden zwar etwa 10% der Bevölkerung auch 60 Jahre oder älter, aber durch Krankheiten betrug die allgemeine Lebenserwartung nur 30 Jahre. Und das sind natürlich 20 Jahre eine sehr lange Zeit und für manch einen mehr als die Hälfte seines Lebens. Also war klar, dass von denjenigen, die selbst noch Zeugen von Jesus geworden waren, nicht mehr allzu viele übrig waren. Also konnten all diejenigen, die schon verstorben waren, das Reich Gottes gar nicht erleben. Und die bange Frage stand im Raum für die wenigen Überlebenden, ja, geht es mir eigentlich genauso? Gehöre ich auch zu denen, die sterben müssen, bevor Jesus wiederkommt? So kam zu dem Leid durch die Christenverfolgung auch für viele in Thessalonich eine gewisse Unsicherheit, Resignation und auch Hoffnungslosigkeit dazu. Eine traurige Stimmung machte sich breit. Und wenige Zeilen vor unserem heutigen Bibelabschnitt ging Paulus auf diese Traurigkeit ein. Er erklärt den Christen von Thessalonich, dass auch die schon gestorbenen Christen eines Tages von Jesus auferweckt werden und gemeinsam mit den noch Lebenden dann bei ihm in seinem Reich sein werden. Selbstredend ergibt sich nun die nächste Frage, ja, wann? Wann soll denn das sein? Die Menschen damals lebten in der Naherwartung. Das heißt, sie rechneten fest damit, dass sie das Gottesreich noch selbst erleben können. Wir heute kennen das kaum noch und müssen uns eher immer mal daran erinnern lassen, an das, was Jesus versprochen hatte, damit wir es nicht vergessen. Aber damals war das anders. Wie gesagt, viele Christen hofften darauf, das Reich Jesu noch zu ihren Lebzeiten zu erleben. Sie rechneten jeden Tag damit. Dazu habe ich jetzt mal eine Frage. Was würde sich in deinem Leben ändern, wenn du wüsstest, dass in Kürze dein Leben auf der Erde vorbei wäre? Ich weiß, solch eine Frage stellt man eigentlich nicht, solange man nicht den Tod unmittelbar vor Augen stehen hat, zum Beispiel wenn man unheilbar krank ist. Doch ich möchte diese Frage nochmal stellen. Was würde sich in deinem Leben ändern, wenn du wüsstest, dass in Kürze dein Leben hier auf der Erde vorbei wäre? Würdest du die Hände in den Schoß legen und sagen, das hat ja eh alles keinen Sinn mehr? Oder würdest du in Panik geraten und vor Aufregung und Angst keinen klaren Gedanken mehr fassen können? Oder würdest du vielleicht versuchen, all das nachzuholen, was du in deinem Leben meinst, verpasst zu haben? Vielleicht würdest du noch einmal so richtig die Sau rauslassen? Was würde sich in deinem Leben ändern? Berührt uns diese Frage eigentlich? Oder leben wir nicht eher nach dem Motto, unser Leben heute zu genießen? Was morgen ist, dafür sind wir doch eigentlich gar nicht mehr verantwortlich. Haben wir die Zukunft aus unserem Leben ausgeblendet? Als ob das alles immer so bleiben würde, wie es heute ist? Lange Zeit hatte man selbst in der Politik den Eindruck, dass es nur um das Heute geht. Leben auf Pump, ohne Rücksicht auf die nach uns kommenden Generationen. So lautet die unausgesprochene Devise, und das nicht nur in den USA, auf die heute gerne mit Fingern gezeigt wird. Erst in jüngster Zeit, da man die Auswirkungen einer solchen Lebensweise zu spüren bekommt, nämlich im Klimawandel oder in der Finanzkrise, beginnt ein Umdenken, auch in der Politik. Was würdest du ändern, wenn du wüsstest, dass dein Tod unmittelbar bevorstünde? Auch wenn eine ehrliche Antwort darauf eine unangenehme sein könnte, ich denke, diese Frage sollten wir nicht ganz wegschieben. Und doch, Jesus sprach, ihr werdet den Tod nicht schmecken. Ist das nicht geschmacklos? Der Tod ist doch eine Realität. Auch für die noch junge Gemeinde in Thessalonich war das so. Aber wenn Jesus schon sagt, ihr werdet den Tod nicht schmecken, dann muss man doch die Frage stellen, ja, wie schmeckt denn eigentlich der Tod? Kann man das so fragen? Denn wer von uns kann wirklich behaupten, er habe den Tod geschmeckt? Wir leben ja. Keiner von uns kennt den Tod. Aber wir kennen das Gefühl, wenn ein lieber Angehöriger, ein Freund von uns geht? Wie fühlt sich das an? Wie schmeckt das? Der Tod eines lieben Menschen ist traurig und oft gesellt sich zur Trauer auch noch Wut und Verzweiflung. Dieser Moment, wenn ein Mensch stirbt, hat etwas von Endgültigkeit in sich. Ich weiß, dieser Mensch geht. Ich kann seine Stimme nicht mehr hören, nicht mehr in seine Augen schauen, nicht mehr mit ihm lachen, nicht mehr seine warmen Hände spüren. Der Tod eines Menschen schmeckt bitter. Was meint Jesus dann aber damit, dass wir den Tod nicht mehr schmecken sollen? Wenn ich darüber nachdenke, was ich mit meiner Frau gerne zusammen tue, dann fällt mir ein, essen gehen. Das macht man nicht allzu oft, aber das ist immer wieder sehr schön und sehr gerne gehe ich in ein chinesisches Restaurant. Und die chinesische Küche ist ja bekannt dafür, dass sie alle Geschmackssinne anspricht. Da schmeckt halt ein Stück Fleisch nicht nur würzig, sondern gleichzeitig auch süß und sauer. Und ich bin froh und dankbar, dass ich all diese Geschmacksreize empfangen kann. Und denke mir, wie traurig wäre das, wenn ich das nicht könnte. Dann würde ich einfach nur essen, weil ich essen muss, aber ich hätte kein Vergnügen dabei. Andererseits gibt es auch Dinge, die mir gar nicht schmecken. Wermuttee zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Tee, der sehr gesund sein soll, aber auch sehr, sehr bitter ist. Oder Medikamente. Nun gut, die heutigen Tabletten schmecken oft süß oder fruchtig. Das war aber nicht immer so. Ich kenne Zeiten, war das anders. Und meine Großmutter sagte immer, Medizin muss bitter schmecken, sonst hilft sie nicht. Und das war auch so. Es war kein Vergnügen und viele hielten sich beim Einnehmen ihrer Tabletten die Nase zu, damit sie das nicht schmeckten. Wenn Jesus sagt, ihr werdet den Tod nicht schmecken, dann sagt er nicht, ihr werdet nicht sterben. Aber, und das ist neu, der Tod wird seinen bitteren Geschmack verlieren. Er ist dann nichts Endgültiges mehr, sondern eine Brücke, ein Übergang in das Reich Jesu. Als mein Opa gestorben war, erhielten wir damals eine Trauerkarte und da war ein Bild drauf mit dem Halbmond. Die andere Hälfte konnte man nicht sehen, man konnte sie aber erahnen. Und darunter stand ein Spruch: Der Tod ist die uns zugewandte Seite jenes Ganzen, dessen andere Seite Auferstehung heißt. Was für eine Ermutigung für einen trauernden Menschen. Es gibt ein Wiedersehen. Jesus wird gemeinsam mit dem bereits verstorbenen Gläubigen, der er auferwecken will, und den dann noch Lebenden in sein Reich einziehen. Und, lieber Paulus, wann soll das sein? Das war eine Frage, die wohl einige aus der Gemeinde in Thessalonich offen stellten. Die Antwort, die Paulus darauf gibt, klingt erstmal ernüchternd. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Dabei wüssten wir Menschen doch so gerne Bescheid. Wir haben einen Terminkalender, meist übervoll, und würden doch so gerne den Zeitpunkt dieses Ereignisses drin eintragen. Wir brauchen Planungssicherheit und wollen diesen Termin doch nicht verpassen. Paulus' Antwort klingt schroff, und doch ist es so. Paulus kann keine genauere Auskunft auf diese Frage geben und begründet das auch. Denn ihr selber wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ein fast makabrer Vergleich, den Paulus hier zieht. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Seid ihr schon mal Opfer eines Einbruchs geworden? Also wir selbst haben das erlebt, vor Jahren, als wir noch in Zwetzen wohnten, wollte ich mal früh auf Arbeit gehen und da entdeckte ich, dass außen das Kellerfenster ausgehebelt war und daneben lag. Es musste jemand drin gewesen sein. Vielleicht war auch noch jemand drin, ich wusste es nicht. Also ging ich ganz vorsichtig die Kellertreppe hinunter und schaute nach. Und ihr könnt euch denken, wie froh ich war, dass ich da unten niemanden mehr fand. Aber ich entdeckte, dass da jemand die Kohlenrutsche runtergerutscht war. Da müsste er auch ganz schön dreckig geworden sein. Aber dann kam er nicht weiter, denn an der Tür zum Kohlenkeller hing ein Vorhängeschloss. Er musste also wieder umkehren. Was er nicht wusste, das Schloss war nur eingehängt. Er hätte es mit einem Griff durch die Latten einfach aushängen können, aber das konnte er nicht sehen, denn es war Nacht. Diebe kommen meistens in der Nacht. Aber was will Paulus mit diesem Vergleich uns eigentlich sagen? Dass der Herr kommt überraschend, unvorhersehbar, nicht berechenbar, dann, wenn niemand damit rechnet. Zwar haben das Menschen immer wieder mal versucht, im Laufe der Geschichte den Tag des Herrn zu berechnen, vorherzusagen, aber alle diese Vorhersagen trafen nicht ein. Man kann diesen Tag nicht berechnen, er wird überraschend kommen. So wie die Ereignisse, die sich uns Deutschen in unserer Geschichte mit diesem 9. November eingeprägt haben. Ich denke an eine Nacht, in der Menschen auf die Straße gingen, viele Menschen. Sie waren laut, sie riefen ihren Unmut heraus, sie trugen Fackeln, aber in ihren Gesichtern war blanker Hass. Mit ihren Fackeln zündeten sie Synagogen ihrer jüdischen Mitbürger an, mit ihren Fäusten und Steinen schlugen sie Schaufensterscheiben an von Geschäften jüdischer Mitbürger und verprügelten die Inhaber und Angestellten. In dieser Nacht starben 400 jüdische Mitbürger und am nächsten Morgen wurden Zehntausende von ihnen, von den jüdischen Mitbürgern, in Konzentrationslager verschleppt. Eine furchtbare Nacht, und an diesem Tag gedenken wir der Reichskristallnacht, die diesen eigentlich viel zu schönen Namen trägt für dieses furchtbare Ereignis. Aber es gab eben auch einen anderen 9. November, wir haben davon gehört, 51 Jahre später. Wieder waren viele Menschen auf der Straße, wieder trugen sie Transparente und Plakate, aber in ihren Augen war kein Hass, sondern Hoffnung. Sie hatten Hoffnung auf ein anderes Land. Und sie hielten sich an den Händen und ihr Ruf, wir sind das Volk, schallte durch die Nacht. Und in dieser Nacht öffnete sich eine Mauer. Und diese Nacht brachte dem ostdeutschen Volk die Freiheit wieder. Aber dieses Ereignis, es kam überraschend. Keiner konnte es vorhersehen. Und so manch einer, der sich noch in den Zeiten der Wende sich noch einen Trabi gekauft hatte und viel Geld dafür hinlegen musste und sich freute, endlich so ein Auto zu besitzen, rieb sich ein paar Monate später die Augen, als sein wertvolles Auto nur noch wenige Mark wert war. Man konnte es nicht vorhersehen, so wie den Tag, an dem Jesus in seinem Reich erscheinen wird. Er wird überraschend kommen. Also ist es überhaupt nicht nötig, ja auch gar nicht sinnvoll, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wann das sein wird. Nun gut, dann können wir uns also zurücklehnen und denken, okay, dann haben wir ja noch ein langes Leben vor uns. Und was soll's, um das Reich Gottes können wir uns ja später kümmern. Naja, aber gerade davor warnt Paulus. Er sagt, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Und von Jesus selbst stammt das Wort, darum wachet, denn ihr wisst nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Es gibt sie also wirklich, diese falsche Sicherheit, in der wir uns wiegen können. Ich sagte ja schon, dass wir Deutschen heute durchschnittlich 80 Jahre alt werden. Aber diese Erkenntnis ist keine Garantie dafür, dass das wirklich bei uns so sein wird. Keiner von uns kann mit Gewissheit sagen, dass er den Tag morgen erleben wird. Klar, wir gehen davon aus, wir möchten das ja auch gerne, aber wir haben keine Garantie dafür. Von dem Liedermacher Manfred Siebald stammt der Satz, heute fängt der Rest deines Lebens an. Und das ist auch sicher. Aber eine solche Perspektive, dass jeder Tag nicht einfach nur einer von vielen ist, sondern ein Geschenk, ja mehr noch, eine geliehene Zeit, schärft uns den Blick für das Wesentliche. Ja, was ist das, das Wesentliche? Worauf kommt es denn an? Paulus sagt zum Beispiel, also lasst uns nicht schlafen, wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. So wie der Wachmann an einem Kontrollpunkt. Da passiert ja lange Zeit nichts, vielleicht über Monate, über Jahre passiert nichts. Und man muss sich schon fragen, ja, ist es überhaupt nötig, dass er da noch steht und Steuergelder verbraucht? Aber er muss wachen, denn wenn was passiert, dann muss er auf dem Posten sein. Wachsam sein, das heißt aufmerksam sein und auch sorgsam sein. Sorgsam auch mit den Ressourcen umzugehen, die wir bekommen. Zum Beispiel die Zeit. Sie steht uns scheinbar endlos zur Verfügung. Aber das ist nicht so. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, unsere Zeit ist begrenzt. Sie ist uns nur geliehen. Und dieses Geschenk, das sollten wir nutzen und nicht vergeuden, solange wir noch die Gelegenheit dazu haben, die Zeit zu nutzen. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei werden in der Bibel oft in einem Atemzug genannt. Hier spricht Paulus davon, dass wir uns damit begleiten sollen. Mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung und des Heils. Ein Brustpanzer und ein Helm dienen dem Schutz von Körper und vom Kopf. Zunächst natürlich mal dem Selbstschutz. So hilft uns ein starker Glaube in persönlich schwierigen Zeiten, in Krisen, nicht zu verzweifeln, die Hoffnung nicht über Bord zu werfen. Ein tiefer Glaube hat Tragkraft. Andererseits tragen wir ja auch unsere Kleidung nicht nur zu dem Zweck, dass es uns schön warm ist. Wir laufen nicht alle mit grauen, hässlichen Klamotten rum. Und es ist einfach schön, einen Menschen anzuschauen, der gut gekleidet ist. So ist es auch mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung. Die sollen wir tragen. Ja, nicht etwa, dass ihr jetzt losrennt und euch eine Ritterrüstung kauft. Im übertragenen Sinne ist das natürlich gemeint. Wir sollen den Glauben sichtbar werden lassen in unserem Leben, wie unsere Kleidung. Und unsere Liebe, die soll auch sichtbar werden. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel in einem trostvollen, ermutigenden Wort für jemanden. Oder in ganz uneigennütziger, praktischer Hilfe. Das fällt auf. Und das soll auch auffallen. Paulus schreibt weiter, ihr aber Brüder und entschuldige Paulus, aber hier dürfen sich die Frauen natürlich auch mit angesprochen fühlen. Ihr seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Das erinnert mich an unseren Trauspruch aus einem anderen Paulusbrief. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Kinder des Lichts sollen wir sein, Kinder des Tages, nicht Kinder der Nacht. Worin unterscheiden sich Tag und Nacht? Natürlich, der Nacht ist es dunkel und kalt. Man kann nicht weit sehen, vieles liegt im Verborgenen. Im Schutz der Nacht kann man Dinge tun, die man tagsüber nicht tun würde, die man sich nicht trauen würde tagsüber und für die man sich vielleicht tagsüber schämen müsste. Man muss in der Nacht niemandem in die Augen schauen. Aber wir sollen Kinder des Lichts sein, keine Menschen, die eine Last oder eine Schuld länger verbergen müssen. Am Tag sieht man bei klarer Sicht bis zum Horizont, als die Schnittstelle zwischen Himmel und Erde. Unsere Lasten und unsere Schuld, all das, was wir wie einen Klotz am Bein mit uns rumschleppen, das soll nach Jesu Willen offenbar werden. Aber warum? Warum nur? Das tut doch weh und ist mir vielleicht auch sehr peinlich, weil ich mich dann nicht mehr verstecken kann. Warum will Jesus das? Er will das nicht, um uns zu blamieren, auch nicht, um uns bloßzustellen vor unserer Umwelt. Nein, er will uns von dieser Last befreien, ohne Wenn und Aber, befreien. Ich denke, an diesem 19. November haben wir ein Gefühl davon, was Befreiung für ein Volk bedeutet und Befreiung für jeden Einzelnen. Und genauso will Jesus die Mauern in deinem Leben, hinter denen du deine Lasten versteckst, abreißen, wenn du ihm glaubst und dich ihm anvertraust und ihm deine Last offenlegst. Befreit leben, was für eine schöne Perspektive. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder bereits entschlafen sind, zusammen mit ihm leben. So beschreibt Paulus diese Perspektive und verdeutlicht damit, dass wir nicht an unserer Last kaputt gehen müssen, sondern heil werden können durch Jesus. Ich bin schon mehrmals gefragt worden, warum Jesus denn so grausam sterben musste. Am Kreuz aufgehängt. Was für eine Demütigung. Warum? Was hat das für einen Sinn? Und ich muss sagen, wenn es keinen Menschen gäbe, der an diesen Jesus glauben würde, dann wäre sein Tod nicht nur grausam gewesen, sondern wirklich sinnlos. Aber Jesus hat das für uns Menschen getan, um all das zu begraben, was uns Menschen von unserem Gott und Vater trennt. Jesus ist gestorben, damit wir leben können. Dieser Satz klingt unglaublich, ja geradezu widersprüchlich. Jesus ist 3 Tage nach seinem Tod am Kreuz auferstanden und hat damit die Macht des Todes bezwungen. Er hat damit dem Tod seine Endgültigkeit genommen. Der Tod ist nicht mehr das ultimative Ende unseres Lebens, sondern Durchgangsstation, Brücke auf dem Weg zurück zum Vater. Das bezeugt die Bibel und das ist der Grund unseres Glaubens und unserer Hoffnung. Unser Bibeltext endet mit den Worten: Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Hier wird Paulus noch einmal ganz praktisch. Da geht es nicht mehr nur um uns allein, sondern auch um den Menschen neben uns. Und da könnt ihr ruhig mal nach links oder rechts schauen, neben euch. Da sitzt ja noch jemand. Auch ein Mensch, der natürlich auch diese Hoffnung haben kann. Ein Mensch, der euch nicht gleichgültig sein darf. Vielleicht sitzt da jemand, der eure Hilfe braucht. Vielleicht als Zuhörer oder auch als Ratgeber. Und wenn hier steht, ermahnt einander, dann heißt das nicht, dass wir mit erhobenem Zeigefinger dem anderen all das unter die Nase reiben sollen, was der falsch gemacht hat. Die Bibel verwendet im griechischen Urtext für das deutsche Wort ermahnen verschiedene Worte. Zum einen Nuteus. Das bedeutet so viel wie jemanden scharf zurechtweisen. Das ist manchmal nötig. Aber hier an dieser Stelle steht ein anderes Wort, nämlich Parakleo. Ein Wort, eben, das eine etwas andere Bedeutung hat, nämlich ermutigen, beistehen, helfen, begleiten, liebevoll korrigieren, trösten, ermuntern. Eine andere Übersetzung, nämlich die neue Genfer Bibelübersetzung, schreibt diesen Vers so: Deshalb macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, so wie ihr es auch jetzt schon tut. Ja, offensichtlich gab es das in der Gemeinde Thessalonich. Es gab Menschen, für die Ermutigung und Trösten keine Fremdwörter waren, die das so in ihrer Gemeinde praktizierten. Und ich wünsche mir für unsere Gemeinde, dass dieses gegenseitige Ermutigen und Trösten zu einer Herzensangelegenheit wird und so unsere Gemeinschaft und unser Glaube gestärkt wird. Dazu helfe uns Gott.